Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Ich bin da, um das aufzumerken, was die anderen nicht sehen und was dann eigentlich später sehr wichtig ist.
Observationen, die keinen anderen machen kann, und dann Beschreibungen, die so adäquat sind für was er gesehen hat. Wirklich zwei Augen, die sehen, wie ich nicht sehen kann, wenigstens.
Ich bedauere es außerordentlich, dass ich die bisherigen Bücher von Notenboom alle übersehen nicht gelesen habe.
Die Erinnerung ist wie ein Hund, der sich hinlegt, wo er will.
Der Augenmensch. Porträt des niederländischen Schriftstellers C.S. Notenboom. Ein Feature von Lore Kleinert und Mechthild Müser.
Amsterdam. Eine enge Straße, Fahrräder. Zwischen den Häusern quer über die Fahrbahn gespannte Laternen. Ein schmales, anthrazitdunkel gestrichenes Patrizierhaus, gebaut im Jahr 1731. Inklusive Souterrain, 5 Stockwerke hoch. Der Giebel stuckverziert, große Sprossenfenster symmetrisch über die Fassade verteilt, über der Eingangstür Ornamente in Glasfenstern, aus denen Licht ins Treppenhaus fällt. Hier wohnen der niederländische Schriftsteller und Lyriker C.S. Notenboom und seine Frau Simone Sassen. Manchmal. Jedes Jahr ein paar Monate. Gleich links vom Eingang ein kleiner Raum mit einem Tisch, an dem Stühle stehen. Hier sitzt niemand mehr, der Tisch ist vollgepackt mit Bücherstapeln. Es war mal das Esszimmer, sagt Simone Sassen, bis sie, nach einem Wassereinbruch im Keller, die dort gelagerten Bücher retten mussten. C.S. Notenboom, getauft auf die Vornamen Cornelis Johannes Jakobus Maria, schreibt seit mehr als 60 Jahren. Da kommt einiges zusammen.
Es klingt ja angeblich. Es wird viel übersetzt und man bekommt die Bücher. Und im Ende weiß man nicht mehr, wo was ist. Und selbst in Sprachen, die man nicht lesen kann oder so wie jetzt in Korea, das ist mein, glaube ich, 5. Buch koreanisch. Und wenn die Zeichnungen da sind, dann sieht man es gleich. Aber wenn man ein Buch aus Japan bekommt und man sieht nur einmal den Titel, auf Niederländisch. Da steht dann, dieses Buch heißt auf Holländisch und dann der Titel. Also man hat keine Ahnung. Man weiß, es ist ein Buch von mir. Lesen kann man es nicht. Ob es gut übersetzt ist, weiß man nicht.
Simone Sassen bittet uns die steile Treppe hinauf in den nächsten Stock. Das Empfangszimmer. Wieder Bücher. Diesmal in Regalen, auf Sideboards, Tischen und gestapelt auf dem Boden. Das Haus könnte einer dieser wunderbaren Buchläden sein wie City Lights Bookshop in San Francisco oder Kenny's Bookshop in Galway oder Shakespeare and Company in Paris. Aber Notenbooms Büchersammlung steht nicht zum Verkauf. Er besitzt viele Werke von befreundeten oder geschätzten Schriftstellern, von Philosophen, von Malern, Kunstbände, Fotobände und natürlich die eigenen Bücher in vielen Sprachen.
In China hat man auch Bücher gemacht und man kriegt das alles, schmeißt es nicht weg, es soll auch nicht sein, man ist auch stolz, aber dann lesen kann man es nicht. Chinesische Freunde habe ich nicht, denen ich das verschenken kann, aber andere Bücher, Spanisch zum Beispiel, die verschwinden immer und ich habe selbst, glaube ich, lang nicht alle.
Sofa und Sessel sind bücherfrei. Wir versinken tief in braunen Polstern. So ist es manchmal, wenn man ältere Menschen besucht. Nur C.S. eigener Sessel, gelb, scheint einigermaßen komfortabel zu sein. Entspannt lehnt er sich darin zurück. Kaffee oder Tee? Kaffee.
Rituale, das ist damals in so vieler Sprache. Und dann kriegt man eine vietnamesische Ausgabe und natürlich normalerweise doch auch die europäischen Sprachen. Aber dann andere Bücher werden überhaupt nicht mehr übersetzt oder nur. Alles ist auf Deutsch. Das sowieso. Und eigentlich ist auch alles auf Französisch, Spanisch, Italienisch, kommt in der Nähe, aber nur in Deutschland ist alles komplett übersetzt.
Natürlich hat er auch bei uns den größten Preis bekommen, den es gibt, den BC-Hofpreis. Also es gibt schon Anerkennung, aber ich glaube, Deutschland versteht seine Literatur besser. Und vielleicht versteht C.S. Deutschland auch sehr gut. Er hat natürlich wunderschöne Bücher über Berlin geschrieben und Aller Seele spielt in Berlin. Aber es ist etwas an seinen Büchern dran, an seine Romane, seine Literatur, was bei uns in Holland ungewöhnlich ist.
Die niederländische Schriftstellerin Conny Palmen, eine Freundin Noteboms.
Unsere Literatur hat etwas von diesem sei doch normal, sei nicht so intellektuell, sei nicht zu romantisch, sei nicht zu emotionell, sei nicht zu. Alles, was zu davor hat, wird bei uns irgendwie verboten. Und ich denke, C.S. ist fast zu intellektuell für die holländische Literatur.
Es war nicht einfach, sich mit Noteboom zu verabreden. Ein halbes Jahr hat es gedauert. Erst war er in Arequipa, Peru, auf einem Lyrikfestival und bei der Gelegenheit natürlich in Machu Picchu, der alten Inka-Ruinenstadt in 2.500 Metern Höhe. Nein, er schont sich nicht, auch nicht im hohen Alter.
In Arequipa, da war das Hay-Festival, weil ich habe ziemlich viele Bücher auf Spanisch und deshalb bin ich die letzten 5 Jahre dreimal von diesem Hay-Festival. Die machen das immer irgendwo anders. Einmal war in Cartagena de Indias in Kolumbien, einmal war in Peru, jetzt, und es war auch noch mal einmal in Mexiko. Und da gehe ich dann noch brav hin, obwohl es natürlich doch weit ist.
Anschließend fuhr er nach Venedig. Von dort in ein Ferienhaus von Freunden im Allgäu, um Ruhe zum Schreiben zu haben. Und wieder nach Venedig, um sein Buch über die Lagunenstadt zu vollenden. Venedig, fluide Stadt.
Man kann über Länder, die man nicht richtig kann, nur in Klischees reden. Und das macht man dann auch. Und vielleicht, dass die Literatur da etwas helfen könnte, wenn es nötig ist.
Und jetzt Amsterdam. Fluide wie Venedig, aber ordentlicher und weniger feudal. Das Haus hat Noteboom schon vor vielen Jahren gekauft, sehr zentral gelegen. Sein Arbeitszimmer ist im 5. Stock, im Giebel. Treppauf gehe es leichter als treppab, sagt er. Hält ja auch fit. Ein Arbeitszimmer mit Ausblick in den Himmel, das passt. Noteboom ist ein Reisender, wie die Wolken.
Oude Mann tussen het riet, Achterdocht van de Dichter. Hij gaat op weg naar het noorden. Hij maakt een boek met zijn ogen. Hij schrijft zichzelf op het water. Hij is een meester verloren. Liefde alleen in de dingen uit wolken en winden gesneden. Alter Mann zwischen Schilfrohr, der Argwohn des Dichters. Er geht seinen Weg in den Norden. Er macht ein Buch mit den Augen. Er schreibt sich selbst auf das Wasser. Er hat seinen Meister verloren. Liebe allein in den Dingen aus Wolken und Winden geschnitten.
Noteboom hat keine große Lust, mit uns über seine jungen Jahre zu reden. Das habe er schon so oft getan. Dass er die Schule 17-jährig ohne Abschluss verlassen hat, dass er bei einer Bank in Hilversum arbeitete, dass er nie eine Universität besucht hat, sondern lieber am Straßenrand seinen Daumen in die Luft reckte, um loszuziehen in die weite Welt. Dass das Unterwegssein sein Normalzustand wurde.
Dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich gehe, und eigentlich bin ich niemals mehr zurückgekommen. Denn die Welt ist endlos. Jeder sagt immer, die Welt wird immer kleiner. Da behaupte ich, das ist absolut nicht wahr. Die Welt ist endlos. Auch jetzt noch. Wenn du alleine gehst und du lässt dich fallen in irgendeine Hauptstadt, wo das Flugzeug landet, und dann gehst du zum Busbahnhof und steigst einfach ein und siehst, wo du kommst, Aber das wollen Menschen nicht mehr. Aber das habe ich dann früher mit Anhalter gemacht, wo man dann kommt. Aber da war ich auch 17 und später dann 20 und 25 und so weiter. Das wird eine Gewohnheit und dann muss das auch nicht mehr sein.
Natürlich spekulierte auch Notebohm, warum er wohl so umtriebig ist, dass es für ihn keinen Reiz hat, lange an einem Ort zu verweilen. Er fand keine Antwort. Bis eine Ausstellung über sein Leben und Werk im Amsterdamer Literaturmuseum ihm eine leise Ahnung gab.
Dann ist ein Herr zu mir gekommen und hat gesagt, wir machen das immer. Wir suchen Sachen im Kadaster. Und dann habe ich gesagt, ja, und was haben Sie dann? Ja, etwas Erstaunliches haben wir gefunden. Wussten Sie, dass zwischen Ihrer Geburt und der erste Kriegstag Ihre Eltern 8-mal umgesiedelt sind? Nein. Nun bin ich zu meiner Mutter, die dann noch lebte, gegangen und habe gesagt, ja, was ist das denn? Und da hat sie gesagt, es ist nicht wahr. Und dann hatte ich eine Liste bekommen mit allen Adressen. Da musste sie zugeben, dass wahr war.
8-mal umgezogen in den ersten 6 Lebensjahren. Da kann man keine Freundschaften schließen. Dann der Krieg. Über seine Kindheit gäbe es wenig zu berichten, sagt Notebohm. Aber ein bisschen lässt er uns dann doch teilhaben.
Ich sage, ich hatte keine Kindheit. Ich muss eine gehabt haben, natürlich. Aber meine Kindheit hat sich abgespielt, sagen wir. Und ich habe eine Theorie, die muss aber nicht stimmen. Und das hört sich auch ein bisschen melodramatisch an. Aber ich denke immer, dass der erste Kriegstag für mich die Kindheit weggefegt hat. Und ich traue mich, das doch zu sagen, insofern, dass ich immer eifersüchtig bin auf Schriftsteller wie zum Beispiel Nabokov oder Proust. Die Kindheit ist ein Schatz, den man hat oder nicht hat.
10. Mai 1940. Als der Flughafen Ippenburg, nicht weit vom Elternhaus entfernt, bombardiert wird, ist Notebohm 6 Jahre alt. Der Überraschungsangriff der deutschen Luftwaffe ist seine älteste Erinnerung und sie ist schrecklich.
Wir wohnten in Nähe eines Militärflugfelds und das war mit einem unglaublichen, unvorstellbaren Lärm. Das waren ja Stukas oder Heinkos oder wie die Dinge auch hießen, Parachutisten. Das war alle hinten unserem Haus. Und ich habe gezittert wie ein Blatt. Und dann hat man kaltes Wasser über mich ausgeschenkt, sagen wir es nett. Und ich habe eine Theorie entwickelt, dass damit alles, was davor war, praktisch weg ist. Ob das nun stimmt oder nicht, das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass für mich ist das eine total unvergessliche, diese Flugzeuge, dieses Lärm. Und mein Vater hatte einen großen Stuhl auf dem Balkon gesetzt, um sich das ganze Kriegstheater anzuschauen, wo er selbst mit dem Bombardement später im Krieg umgekommen ist. Muss ich auch noch dazu sagen, wenn ich das dann erzähle, sagen Deutsche mal, ach, und oh, schrecklich und was. Und wenn ich dann sage, ja, aber es war ein englisches Bombardement, ha, sind die erleichtert. Ist blöd, aber so ist es.
Eines Nachts, als er vom Luftalarm hochgeschreckt in panischer Angst nach unten stürmte, hatte er den Vater mit dem Kindermädchen auf dem Sofa angetroffen. Später hatte der Vater dieses Mädchen geheiratet. Die Mutter verschwand durch eine dieser geheimnisvollen Machenschaften, mit deren Hilfe die Erwachsenen die Welt nach ihrem Geschmack einrichten. Inni war bei seinem Vater und dem Mädchen geblieben, wurde aber in dem Hungerwinter zur Mutter geschickt, die irgendwo in Gelderland wohnte. Am Ende dieses Winters war der Vater bei einem Bombenangriff auf Besudenhut ums Leben gekommen. Die Nachricht hatte den Jungen mit Stolz erfüllt. Nun nahm er auch richtig am Krieg teil.
Was ist Erinnerung? Was ist Fiktion an diesem Ausschnitt aus Notebohms Roman »Rituale«? Er hatte nach der Trennung der Eltern tatsächlich erst bei seinem Vater und dessen neuer Frau gelebt.
Aber dann kam der Hungerwinter in Den Haag und dann hat er mich zu meiner Mutter, und ich habe einen schönen Brief von ihm, wo er schreibt, warum, weil da war zu viel Hunger und da sind Menschen gestorben. Und dann hat er mich zu meiner Mutter auf dem Lande gehen lassen. Also da habe ich dann die Befreiung miterlebt. Das war ein Kanadier. Und dass ich dann bei den kanadischen Soldaten auf dem Motorrad sitzen konnte. Und diese Duft von Benzin sind meine erste wirkliche wieder neue Erinnerung. Und das ist alles 1945. Dann war ich 11. Ja. Und beim Kriegsanfang war ich 40, da war ich 6. Ja, naja, so. Ich habe doch immer das Gefühl, dass etwas von mir da gestohlen ist. Denn für andere Schriftsteller ist das eine Schatzgrube. Ja? Gut, so ist es halt.
Auf dem Dünenpfad begegnete ich meiner Mutter. Doch sie sah mich nicht. Sie sprach mit einer anderen Dame. Und ich hörte sie sagen, jeder Mann finde sie hier nett. Dass sie wirklich war, erkannte ich am Geräusch vom Muschelbruch unter ihren Füßen. Danach sah ich auch meinen Bruder und den Halbbruder unterwegs mit derselben Vergangenheit wie ich. Chaos und Unruhe.
Man versucht, ein bisschen Sachen zu klären. Das wieso, diese Unruhe, das Reisen und so weiter. Ich nenne das selbst keine Unruhe. Aber wenn man dann denkt, dass man früher so hin und her geschleppt worden ist, und darauf kommt es hin, nicht, denn dann ist meine Mutter nach dem Krieg mit einem sehr katholischen Mann geheiratet. Und dann haben die mich auf diese Klosterschule, wieder Mönche. Also die Mönche sind immer überall, ja. Und die heißen ja bei uns Pater, nicht? Also da hatte man doch wieder Väter, obwohl das natürlich keine Väter waren.
Trotzdem hätten die Mönche ihn geprägt, sagt er. In seinem ersten Roman kreist Notebohm um die Suche nach Vertrautheit mit einer Vaterfigur und um den Ausbruch aus der Familie.
Ich habe meinen allerersten Roman in 1954 geschrieben. Da war ich 20. Philipp und die anderen. Ja, und dann hat man aus irgendeiner Unschuld ein komplettes Buch geschrieben in kurzer Zeit. Und dann ist man sogenannt Schriftsteller. Ja? Weil dann steht dein Name auf ein Buch und man ist, für die offizielle Welt, ist man Schriftsteller. Das war alles zu früh wahrscheinlich.
Ich glaube, du bist als altes Kind geboren. Du wirst nichts erleben, sondern dich nur erinnern. Du wirst niemanden kennenlernen, es sei denn, um Abschied zu nehmen. Und du wirst keinen Tag erleben, ohne an den Abend zu denken oder an die Nacht.
2001 machte Notebohm einen Abstecher nach Bremen, um aus seinem ersten Roman zu lesen, den er fast 50 Jahre zuvor geschrieben hatte. Die Aufnahme schlummerte lange im Archiv.
Mein Onkel Alexander setzte sich an das Cembalo und ich stellte mich hinter ihn und schaute auf seine Hände, die den Schlüssel zweimal herumdrehten und danach den Deckel aufklappten. Partita, sagte er, Sinfonia, und er begann zu spielen. Ich hatte so etwas noch nie zuvor gehört und dachte, nur mein Onkel Alexander könne das. Es klang wie aus einer fernen Vergangenheit, und als ich mich wieder auf mein Sofa legte, rückte es sehr weit weg. Ich konnte alle möglichen Dinge im Garten sehen und mir war, als gehöre alles zu der Musik und zum leisen Schnaufen meines Onkels. Von Zeit zu Zeit sagte er unvermittelt etwas. Sarabande, rief er, Sarabande und später Minuet. Das Zimmer füllte sich mit den Klängen und ich wünschte, er würde nie aufhören, aber ich spürte, dass es fast zu Ende war.
Ich werde Schriftsteller, so eine Gedanke. Nein, hatte ich nicht. Dass ich reisen wollte, das glaube ich, aber weil ich damit 17 angefangen habe, vor ich noch schrieb, Gedichte muss ich gekritzelt haben, das weiß ich schon. Bei mir kam alles sehr, sehr spät und dann doch noch früh.
Das Schicksal ist nicht auf Karten verzeichnet. Das Schicksal sind wir. Gradnetz, Schraffierung, Maßstab. der Zwang der Koordinaten, Zauberwörter für die Welt als Ding. Ich aber gehe mit der lebendigen Erde von Flüssen und Watten, Buchten und Werdern, die ich schreibend mir einverleibe. Was ich wiederhole, bekommt mein Gepräge, eine Karte aus Seele gemalt.
1957, erzählt Notebohm, habe er auf einem Schiff angeheuert, der Gran Rio. Er wollte nach Suriname, um seine Auserwählte heiraten zu können. Von unterwegs habe er Reiseberichte in die Heimat geschickt, für Zeitungen geschrieben. Es sei ihm leicht gefallen, sich auf das Fremde einzulassen.
Ich reise überhaupt nicht gerne, aber ich finde immer, dass er, wenn er über Reisen schreibt, ist es, als ob man das auch zu Hause erleben kann. Als ob man gar nicht rausgehen muss, um all das, wie Vissés etwas beschreibt, um das so erleben zu können. Und das finde ich auch das eine seiner größten Talente, dass er immer in seine Observationen etwas Universales trifft, findet. Das macht ihn auch so philosophisch. Es ist nicht, wenn er über Deutschland schreibt oder Berlin oder über Australien, dann braucht man Deutschland nicht, man braucht Australien nicht, weil er unter die Haut eines Landes etwas Universales findet. Ja, etwas viel Tieferes, etwas Allgemeines, etwas Größeres. Ja.
Die Stimme der niederländischen Sängerin Lisbeth List. Notebohm hatte sie in den 60er Jahren kennengelernt. Mehr als 10 Jahre waren sie ein Paar. Gemeinsam reisten sie öfter nach Griechenland und besuchten dort auch den Komponisten Mikis Theodorakis. List sang Lieder von Theodorakis, auch den traurigen Mauthausen-Zyklus.
Und dann habe ich 17 Jahre nur gereist und keine Fiktion mehr geschrieben. Erst dann habe ich wieder Fiktion geschrieben, nachdem man da wahrscheinlich lange über Nacht gedacht hat oder mehr Kenntnis gesammelt hat. Was die Franzosen so schön Connaissance du monde, Weltkenntnis.
Notebohms Weltkenntnis. Nein, die ist es nicht, die den Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki im Jahr 1991 so beeindruckt, dass er den kleinen Roman Die folgende Geschichte in der ZDF-Fernsehsendung Literarisches Quartett mit sehr viel Lob bedenkt.
Ich habe das Buch nicht ganz verstanden. Ich muss es ein zweites Mal lesen, aber was ich verstanden habe in dem Buch, hat mich tief beeindruckt.
Ich wusste nicht, Literarisches Quartett, das war für mich ja, eine unbekannte Größe, das haben wir hier nicht verfolgt. Und als dann ich in ein Panel in Hamburg war und da war Karasek und der sagte, wir haben Ihnen nächste Woche. Da habe ich gesagt, nein, das kann nicht sein, weil ich habe keinen Vertrag. Dann zeigte sich auch deutlich, dass ich überhaupt nicht wusste, was das war. Und dann haben Freunde gesagt, ja, du bist verrückt, wenn du da reinkommst, das kann so gehen oder so gehen, ja, hoch oder tief.
Das ist ein ganz bedeutender europäischer Schriftsteller, glaube ich, und eines der wichtigen Bücher, die ich vielleicht das wichtigste in diesem Jahr gelesen. Für mich ist es vor allem eine Liebesgeschichte.
Ja, das habe ich gesagt.
Liebesgeschichten. Und ich interessiere mich für Liebesgeschichten von Intellektuellen.
Und dann hat ein Freund, Arno Wittmann, der Rundschau schreibt und so weiter, der hat dann gesagt, komm bei mir und wir gucken uns das an. Das ist eine sehr wichtige Sendung. Ja, und da war sein Fernsehen kaputt und dann mussten wir nach irgendeiner Fußballkneipe in der Gegend, wo die Leute nun wirklich kein großes Interesse in Reich-Ranicki hatten. Und da haben wir das mehr oder weniger angesehen. Ich habe das nicht ganz dann verstanden. Er hatte das, die haben so gestritten, ich weiß das alles nicht mehr. Ich weiß nur, dass er bestimmten Augenblick das Buch hochgeheben hat und gesagt, das ist das Buch das Wichtigste des Jahres oder so. Und dann hat mein Freund gesagt, ja, jetzt bist du dran, jetzt wirst du sehen, was passiert. Und das war auch so. Naja, das passiert dann einmal im Leben.
Mit einem Mal wird er als Schriftsteller in Deutschland berühmt. Sein Buch verkauft sich nach der Sendung 90.000 Mal. Das sei für ihn eine ganz neue Erfahrung gewesen, sagt Notebohm. Da war er schon fast 60. 2 Jahre später steht sein Roman Rituale im literarischen Quartett auf dem Prüfstand. Die Literaturkritikerin Sigrid Löffler sagte damals vorsichtig,
C.S. Notebohm hat einen Roman geschrieben, schon im Jahr 1980. Der ist damals untergegangen. Jetzt hat ihn der Verlag ein zweites Mal aufgelegt. Er heißt Rituale. Und ich möchte eigentlich hoffen, dass er diesmal nicht untergeht.
Es ist für mich vor allem der Roman eines, und diese Formulierung mag den Notebohm selber verblüffen, eines sehr, sehr romantischen Schriftstellers. Ein ganz romantisches Buch, in dem die Erotik im Mittelpunkt steht. Es sind ja mehrere große Liebesgeschichten. Die Rituale der Liebe werden uns auch hier vorgeführt, vom Anfang bis zu Ende.
Ja. In Form eines Fabelabends.
Ja. Und der Teufel soll uns holen, wenn dieses Buch nicht auch zum Bestseller.
Diesmal musst du bezahlen, sagte sie. Auch das war nicht neu. Er fühlte starke Begierde in sich aufsteigen. Wie viel? Fragte er. 5.000 Gulden. Er lachte. 5.000 Gulden. Er knöpfte ihr die Bluse auf. Die höchste Summe, die er ihr je gezahlt hatte, betrug 100 Gulden. Darüber mussten sie immer sehr lachen. Sie trieben es dann meistens auf dem Geldschein, so dass sie ihn rascheln hörten. Später zeigte sie ihm dann, was sie sich dafür gekauft hatte. Oder sie lud ihn ein, mit ihr essen zu gehen. 5.000 Gulden, wiederholte Zita. Deine Scheckhefte liegen im roten Kästchen. Das war also ein neues Spiel.
Alles ist immer doppelt. Erstmal habe ich natürlich vom Schreiben gelebt. Also wenn ein Buch ein Erfolg ist, so wie damals in Deutschland mit Reich Ranicki, ist das natürlich in diesem Sinne schon wunderbar, dass es gibt einen einfach mehr Freiheit. Aber daneben, wenn jetzt etwas Altes mal irgendwo plötzlich wieder von Bedeutung ist, ist das erfreuend. Denn die Länder haben alle ganz verschiedene Auffassungen. Dass bestimmte Bücher gehen nicht in Land A und plötzlich sind erfolgreich in Land B. Das ist erstaunlich.
Aber haben Sie denn nicht auch Lieblingsbücher unter denen, die Sie geschrieben haben, fragen wir. Notebohms Antwort kommt prompt.
Ja, ich weiß, Kollege Mulisch hat damals gesagt, man wählt nichts zwischen seinen Kindern, weil man selbst das Gefühl hat, es ist ein Gesamtwerk. Also man kann nicht das eine Buch rausholen und vielleicht hat das eine Buch beim anderen Buch, was nicht populär ist, doch geholfen. Für mich ist einer der wichtigsten Bücher, Der Ritter ist gestorben. Das hatte überhaupt keinen Erfolg, hier nicht, hat einen Preis bekommen, aber ist gleichzeitig auch verrissen. Aber für mich war das ein absolut notwendiges Buch. Und dann kann ich dann sagen, muss ich nun Rituale mehr lieben, weil das mein Riesenerfolg war? Nein.
Das Haus auf der Insel, Menorca. Ein Gartenstudio voller Bücher. Jeden Sommer dient es als Domizil, 3 bis 4 Monate. Moosbewachsene Wege, Palmen, Äonien, Kakteen, die das Studio bewachen. Kleine Geckos an den Wänden, ein paar Ameisen auf dem Laptop. Idylle pur? Nicht nur. Die Tücken der Technik lauern auch auf der Insel.
Hexerei. Darüber wollte ich schreiben. Doch dann spielte mein Computer verrückt. Wir sind keine Freunde. Immer wenn es beim Schreiben gut läuft, kommen Warnungen vor drohender Gefahr, die ich ignoriere. Das rächt sich. Und nicht zu knapp. Plötzlich war das Flatterige des rechten Textrands nach links gesprungen, während man an den rechten Rand ein Lineal hätte legen können. Eine verhexte Seite, die zu dem passte, was ich hatte schreiben wollen. Fern der Heimat, auf einer Insel, verfüge ich in solchen Momenten über keine Hilfstruppen. Und während meiner eigenen Reparaturversuche schlug der vernichtende Blitz ein. Die ganze Seite war weg. Übrig blieb etwas Lückenhaftes mit zerschmetterten, aufgefressenen Wörtern.
Simone Sassen kommt mit einem üppigen Fotoband die Treppe herauf. Seigoku auf Japans Pilgerweg der 33 Tempel. Tempel, die der buddhistischen Göttin der Barmherzigkeit geweiht sind. Sassen hat die Fotos gemacht, Notebohm die Texte. Sie waren nicht Pilgern im religiösen Wortsinn, aber sie waren Reisende. Und der Reisende, so heißt es im Buch, steht für alles, was vergänglich ist und vorbeigeht.
Die Umgebung von Kyoto ist wunderbar und dann hat sie jemand begegnet, die eine andere Pilgerfahrt gemacht hat von 88 Tempel. No, das war ein wenig zu viel und wir haben uns dann entschieden, oder du mehr, um die 33 Tempel zu machen. Und das ist wunderbar, weil all diese Tempel sind rund um Kyoto, aber rundum, das kann auch 180 Kilometer sein, sehr verstärkt, sehr hoch gelegen. Damals noch ohne iPad und ohne, dass man das alles so ganz leicht finden kann. Damals war es nichts und auch niemand, die Englisch oder so sprach. So, wir haben das alles selbst gefunden und ausgesucht. Viel, viel, viel spaziert, auch mit all diese Treppe, weil diese Tempel immer. Und sie liegen meistens in einer wunderbaren, ruhigen Umgebung. So, es ist auch ein Weg, um einen Teil von Japan zu sehen, was man normal nicht so leicht sieht. Und das war nicht, dass wir als Pilger, als Gläubiger das gemacht haben, aber mehr aus Neugier, wie das alles da lag und zusammengestellt war.
Auf japanische Weise fotografiert, das finde ich das Schöne. Und ja, ich finde, dass da hat man auch mal einen Nachteil. Zum Beispiel, da sind für mich sehr wunderbare Fotos drin. Aber dann werden die Fotos, die werden nicht mehr als Fotos gesehen von bestimmten Leuten, nur weil sie dann mit der Schriftsteller unterwegs ist. Ja? Und das wird nicht richtig eingeschätzt, finde ich. Denn da sind unglaublich schöne Fotos dabei. So.
Man nimmt was wichtig ist in die ganze Kontext natürlich, aber auch Details sind natürlich auch wichtig und nicht das Alltägliche. Man will etwas finden, was zu meiner Person gehört oder was ich liebe. Und es gibt ganz viele anekdotische Sachen, die man nehmen kann, aber man will etwas anderes, was nicht leicht ist. Aber und bei Weile kann es auch was man sagt, die Farbe sein oder die Saison, die Jahreszeit ist natürlich sehr wichtig in Japan.
Flammendes Herbstlaub, üppiges Grün auf Steinen, Buddha-Figuren im Schnee, grimmig schauende Tempelwächter, Brücken, einzelne Lotusblätter, verzierte Dächer, goldene Arme, Blicke durch Tempelfenster. Seit fast 40 Jahren reist Simone Sassen mit ihrem Mann in die Welt.
Es haben auch mal Leute gesagt, ja, sie schreiben da ich. Aber ihre Frau ist auch da, sage ich, ja, aber wenn sie ein Foto macht, gucke ich auch nicht in der Kamera. Also ich bin alleine unterwegs mit jemand. Das scheint ein Widerspruch, aber das ist nicht so, weil ich gucke mit meinem Blick und mache meine Notizen und sie macht ihre Fotos. Und wenn man da ständig das Pluralis Majestatis, wir, benutzen müsste, das wäre unmöglich, das würde auch kein Mensch lesen wollen.
Inzwischen, gibt Notebohm zu, seien die Fotos seiner Frau auch eine wertvolle Erinnerungsstütze für sein Schreiben.
Ich habe für bestimmte Sachen ein schlechtes Gedächtnis, für andere ein ewiges Gedächtnis. Früher habe ich immer brav notieren müssen, wenn etwas irgendwo geschrieben war. Jetzt kann ich fragen, mach ein Foto. Gemeinsam ist man schon. Aber dann macht sie ihre Sache und ich meine.
Eine Muschelsammlung auf einem Sideboard. Dazwischen Steine, Schneckenhäuser, Bilder, Schnitzereien, Lampen, Mitbringsel aus fernen Ländern sind überall im Haus verteilt. Wie die Bücher erzählen sie von faszinierenden Kulturen, wecken Assoziationen. Jeder sieht etwas anderes, zum Beispiel in den beiden Gemälden, die an der Wand lehnen.
Das hat meine Frau sich ausgesucht. Das ist geheimnisvoll. Das ist eigentlich nur schwarz, denkt man. Dann mit ganz kleinen Pünktchen. Und wir waren in Australien und in der Wüste im Nordwesten und später dann in dieser Gegend. Da wohnt die Frau, die das gemacht hat. Damals war sie schon über 80, glaube ich, Kathleen Pechavada. Und da ist für uns ziemlich viel Verborgenes drin, weil das hat zu tun mit ihrem persönliches Totem, heißt das dann. Und das ist teilweise eine Geheimlehre, die man auch nicht, ich jedenfalls nicht entziffern kann. Aber dass in dieses Schwarze mit nur weißen Pünktchen und doch Licht und Dunkler ist eine ganze Geschichte verborgen, die wir dann nicht entziffern können. Aber das Gemälde als Ding hat meine Frau fasziniert und ich habe das dann benutzt in ein Buch, das heißt Paradies verloren. Das ist eigentlich der vorletzte Roman, wo ein Maler auftritt, der so ein Gemälde macht. Aber in Wirklichkeit war das natürlich eigentlich eine sehr alte Frau.
Zwischen den Bildern von gemeinsamen Reisen hängen an den Wänden im Amsterdamer Haus auch Werke befreundeter Maler. Für Notebohm ist die Malerei eine ständige Quelle der Inspiration, wie er einmal beim Lyrikfestival Poetry on the Road in Bremen erzählte.
Das letzte Mal, als ich das wunderbare Museum von Paula Morrison-Becker besucht habe und was fast nie passiert, gleich kam ein, zwei Gedichten, ein wirkliches Geschenk. Das erste handelt von einem Stillleben, was dort hängt. Und wenn Sie es sich noch mal anschauen, verstehen Sie gleich, wie ich dazu gekommen bin. Stillleben 1905. Brei auf blauem Teller. Brot daneben, groß, halb, ein Ei, ein Block Käse, Blumen, Tischtuch. Du diesen Bildern keine Zeit, die war nicht da. Ein ungenießbarer Farbstrich, der Brei. Was bedeutet dies alles? Kunst, was hängst du dich doch gefräßig an das Sein der Dinge? Das Ei, ich bring's nicht hinunter. Von diesem Brot, da ist keiner. Und doch, im Atelier meiner Augen, verwandelt sich Farbe in Nahrung. Stillleben mit Mann aus der Zukunft. Mahlzeit, ewiglich wartend auf meinen damals so unsichtbaren Mund. Mein ewiger Hunger gestillt.
Als Gemeinschaftswerk von Notebohm und Simone Sassen entstand das Buch Tumbas, Gräber von Dichtern und Denkern.
Es war nicht, weil es Friedhöfe sind, aber es war, weil wir immer auf Reisen waren und das Gefühl hatten, man besucht einen Freund. Nicht um einen Friedhof zu besuchen, aber jemand, dann in diesem Fall war es Schriftsteller oder Philosophen oder Dichter, die in der Nähe waren. Das erste Grab war vor 25 Jahren, denke ich, in Samoa, waren wir in Samoa und da war das Grab von Stevenson, was ganz versteckt und hoch irgendwo. Für mein Gefühl habe ich 2 Stunden durch Regen und Wald gelaufen und tropisches Wald. Das war das erste Grab.
Robert Louis Stevenson.
Ja. Und dann haben wir sehr viel gereist, viel Gräber besucht. Und dann kam ein Moment, dass nach 15 Jahren oder so, dass C.S. sagte, ja, eigentlich müssen wir da etwas mit tun. Und dann ist das organisiert, dass es in ein Buch zusammengestellt ist. Aber es war nicht ein Plan, dass wir sagten, heute gehen wir nach Samoa und machen ein Grab. Es ist eigentlich spontan entstanden durch die Umstände in unserem Leben. Und nur in das letzte Jahr, als dann klar war, dass es ein Buch werden könnte, haben wir damit angefangen, noch ein paar bestimmte Gräber zu besuchen.
Hölderlins Grab in Tübingen, Nerudas in Chile und Kawabatas in Japan. Sie fuhren zu den Gräbern von Thomas Mann, James Joyce und Elias Canetti nach Zürich, zu Balzac, Proust und Nerval nach Paris, zu Brecht und Hegel nach Berlin und vielen mehr. Inspiration für ein Buch, natürlich, denn für C.S. Notebohm ist alles Inspiration. Die Gräber, die Steine, Land und Meer, Licht und Farbe und sogar die Mönche seiner Kindheit. Sein Gedichtband Mönchsauge ist eine poetische Reise mit Aquarellen und Zeichnungen von Matthias Weischer, die seinen ganz eigenen Blick auf die Inseln einfangen.
Ich bin von München erzogen. Das heißt nicht, dass ich deshalb nach Schiermonnikoog gefahren bin. Schiermonnikoog ist einer von unseren Watteninseln und Schier ist ein altniederländisches Wort für grau. Auch, bei uns heißt auch Auge. In Deutschland heißt auch Insel. Sie haben lange Auge zum Beispiel. Schiermonnikoog heißt also Insel der grauen Mönche, mittelalterlich. Noch nicht habe ich das Buch geschrieben, als lese ich, es haben sich 4 Mönche wieder auf der Insel angesiedelt und die haben jetzt ein neues kleines Kloster und die warten drauf, bis sie Zustimmung haben, das etwas größer zu machen. Also plötzlich ist da eine Insel im Norden von ziemlich normalerweise protestantischen Holland mit 4 mittelalterlichen Mönchen wieder auf dieser Insel.
Ich bin wieder genau dort angelangt, wo ich mit 15, 16, 17 war. Liege mit Agamemnon und Menelaos vor Troja und ärgere mich wie damals über die unsterblichen Götter, die sich in einem fort auf unzulässige Weise in den Kampf einmischen. Ich bin zu etwas zurückgekehrt, von dem ich mich nie ganz entfernt hatte. Die Hast, die mich einst fortgetrieben hatte, ist verschwunden. Ich habe Zeit. Und vielleicht geht es genau darum, in diesem späten Lebensabschnitt, dass man sich die Zeit nimmt, die man hat.
Und vor allen Dingen das Meer. Und das nämlich ist ein endloser Strand, die nicht Strand ist mit das Übliche alles, weil das geht kilometers weiter. Es sieht aus wie Sahara. Und gleichzeitig neben Sahara ist dann Brandung und alles, ja. Und das Dorf ist links und dann weiter ist es Naturpark. Und das ist viele, viele, viele Kilometer. Also da kann man Stunden auf diesem Sandstrand laufen bis ans Ende. Und diese Insel hat mich, die liebe ich. Und dann kam auch ein ziemlicher Flut von Gedichten und dann muss man, wenn es zu gut geht, muss man auch aufhören. Und dann habe ich das Ganze mitgenommen in diese andere Insel. Auf Menorca gibt es sehr viel prähistorische Bauten, kann man sagen. Nicht Tempel, aber da gibt es, ja, wie heißt es, frühere Siedlungen von prähistorischen Menschen. Riesig große Steine und so weiter. Also das ist dann auch in diesem Buch, in diesem Dichtband gelandet. Da gibt es zum Beispiel in Form eines Schiffes etwas wie ein umgekehrtes Schiff. Und da kann man hinein auf den Händen und Knien. Und das war wahrscheinlich ein Begrabort, aber das weiß man nicht mehr, weil alles ist verschwunden. Und dann ist man in diese Leere und daraus ist auch ein Gedicht entstanden.
Tausend Meter lang die Mauer, niemand in Sicht. Ich gehe wie ein Vorfahr über ihr Land, erdenke, wer sie waren. Nichts weiß ich. Alles, was ich sage, ist Erfindung. Hier liefen sie, kleiner als die Steine ihres Heiligtums. in der Ferne die andere Insel, von der sie gekommen waren auf ihren Schiffen aus Treibholz, ihre Göttin an Bord. Ihre Toten legten sie ab in einem umgestülpten Schiff aus Stein. Ich krieche über den Boden hinein und höre sie flüstern. Gelogen, ich höre nichts. Doch sie sind da. Sie schlafen in ihren Körpern aus Luft. So viel nichts. In einer Stille.
Man denkt, wer waren dann diese Leute? Wer waren sie? Man weiß wenig davon. Da ist schriftlich nichts übrig. Aber man weiß, dass die dort gewohnt haben, weil die Sachen stehen da schon ein paar tausend Jahren. Es ist ja keine Verhandlung, es ist kein wissenschaftliches Etwas, aber es wird alles suggeriert. Da habe ich gesehen, in meiner Imagination, diesen berühmten Dialog von Platon, Sokrates und Phaidros. Ja? Und dann gibt einen Augenblick, dass Sokrates zu Phaidros sagt, von woher und wohin, Phaidros? Ja, und das ist die ewige Frage natürlich auch für uns, von woher und wohin.
Allein in den letzten paar Jahren sind einige Freunde gestorben, die jünger waren als ich. Vielleicht kann man sein Alter an der Zahl toter Menschen messen, die man gekannt hat. Und das Bild kippt in dem Moment, in dem man mehr Tote als Lebende kennt. Aber das will noch nicht besagen, dass man noch etwas spürt. Komm, komm, Notebohm, spürst du wirklich nie etwas? Doch, der fünfte Schnaps gestern Abend, der hat stärker reingehauen als früher. Und in einem japanischen Tempel lange im Fersensitz zu verharren, fällt auch nicht mehr so leicht. Aber das war früher schon nicht anders. Meine Geduld gegenüber Schwätzern hat deutlich nachgelassen. Kritik seitens einer neuen, unbedarften Generation tropft von mir ab, sobald ich mir die Hände wasche. Und wenn ich in der Ferne die Straßenbahn kommen sehe, versuche ich nicht mehr, den 300-Meter-Rekord zu brechen. Tritt etwas anderes an dessen Stelle?
Simone Sassen bringt noch einmal ein paar Bücher. Diesmal von einem Dichterfreund, der sich 2008 das Leben genommen hat, Hugo Claus. Er war an Alzheimer erkrankt und wollte seinen weiteren Verfall nicht miterleben. Notebohm gehörte zu denjenigen, die ihn damals begleitet haben.
Dann haben wir eine Woche gehabt, eine Woche mit Freunden, mehrmals andere Freunde, aber mit ihm immer dabei. Und wir wussten, dass er entschieden hatte, dass er aus dieser Welt verschwinden möchte, weil er nicht den totalen Abgang miterleben wollte. Und dann hat er gesagt, na gut, und die hatten einfach Verabredung gemacht. Wir wussten nicht genau wann, aber nächste Woche so und so. Und dieser Abschiedsabend, das war ja, das kann man auch sagen, aber der war doch guter Dinge und wir haben Champagner getrunken und so weiter. Und am bestimmten Tag ist er mit Taxi zum Spital gefahren und ja, setzen Sie sich und weiter. So. Es kommt der Augenblick, dass man mehr Toten kennt als Lebende. Und das ist halt so. Denn neue Freundschaften, wirkliche, das wird schwieriger. Und es sterben ja Freunde.
In diesen Gezeiten lerne ich mich selbst kennen. Immer weniger. Ich hatte ja 1000 Leben und nahm mir nur eins. Langsam schwebe ich den Spiegeln entgegen, in denen ich schmelze. Erst wenn ich das Zifferblatt streife, zerspell ich da leise. Zwei, die beides sind, werden zu keinem.
Ein früheres Gedicht. Ja, aber das ist ziemlich einfach zu erklären, dieser Satz. Denn wieso 1000 Leben? Man hat immer so viele Möglichkeiten. Scheide ich jetzt oder nicht? Oder bin ich jetzt verliebt und heirate ich oder nicht? Das sind ja Momente der Wahl im Leben. oder studiere ich das oder studiere ich das? Und ich denke, am Ende seines Lebens hat man sich sehr viele Male entschieden über etwas Fundamentales, nämlich noch ein Kind oder nicht, oder keine. Am Ende ist da immer eine Entscheidung gewesen. Und am Ende war das dann dein Leben. Also ich hatte 1000 Leben und ich nahm nur eins. Denn nur das eine ist dein Leben. Und die andere waren Möglichkeiten. Und also nur das eine Leben ist die Wirklichkeit. Na, sprach der alte weise Mann. Das wird mich jetzt in der letzten Zeit ja völlig deutlich. Ja? Ich habe, vielleicht kann man sagen, so mehrere Leben, was einen den falschen Gedanke mal gibt, weil das sind fast wie Parallelleben. Wenn ich hier zurück bin und ich gehe zu meinem Fischgeschäft, da steht der Mann und macht noch immer seinen Fisch, seine Matjes, ja. Und dann bin ich wieder ein halbes Jahr weg und sehe den nicht. Dann komme ich in Spanien, da ist genau dasselbe, auf dem Markt dort. Und dann bin ich wieder im Allgäu und dann reist man und kommt mal wieder zurück in Lateinamerika oder in Japan.
Wir nehmen Abschied von den beiden liebenswürdigen Menschen, von den Bücherwänden, den wunderbaren Bildern, den Fundstücken des Lebens im alten Haus zwischen zwei Grachten. C.S. Notebohm und Simone Sassen steigen hinter uns vorsichtig die enge Treppe hinunter zur Haustür. Ein letzter Blick noch in die Küche, wo die Freunde bewirtet werden, in den winzigen leeren Innenhof dahinter. Haben Sie noch Ziele, fragen wir den bald Weiterreisenden. Städte, die Sie noch locken, oder Landschaften, die Sie wieder besuchen möchten? Oder sind Sie gesättigt?
Nochmal sehen möchte ich gern ein Kloster in der Gegend von Kyoto. Kosanji heißt das. Ein kleines, wunderbares Kloster. Außerhalb auch Kyoto, also wirklich draußen. Da ist eine Atmosphäre, da möchte ich noch mal mich hinsetzen, da ist niemand. Da war ich immer alleine. Alle japanische Klischees, wenn Sie wollen, so ein Teich und Bäume, wunderbaren Garten und kleiner Raum, Zeichnungen, Scrolls. Und dann denke ich immer, wenn ich noch eine Reise mache, wirklich von mir aus, noch einmal nach diesem Kloster in Japan, ja. Scholastik. Dies ist das älteste Gespräch auf Erden. Die Rhetorik des Wassers zerspellt auf dem Dogma aus Stein. Doch bei dem unsichtbaren Ende weiß nur der Dichter, wie es ausgeht. Er tunkt seine Feder in Fels und schreibt auf die Tafel aus Gischt.
Der Augenmensch. Ein Porträt des niederländischen Schriftstellers C.S. Notebohm. Sie hörten ein Feature von Lore Kleinert und Mechthild Müser. Es sprachen Cornelia Schramm und Peter Kämpfe. Ton und Technik Klaus Schumann. Regie Walter Weber. Redaktion Michael Augustin. Eine Produktion von Radio Bremen 2018.